Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir kommen von einem Jubiläum. 150 Jahre Gemeinde Jever. Etwas hat mich bei diesem Jubiläum oder auch in der Festschrift besonders angesprochen. Gründungsjahr 1840, Mitglieder 22. 1855, Mitgliederzahl 158. Eine Steigerung um 700%. Im Vortrag von Bruder Balders kam zur Geltung, dass unsere Vorfahren im Glauben, Onkel Lehmann, in der Bedrückung, in der Verfolgung, in Angst und Not am meisten wirken konnten und dieses Wirken durch Wachsen der Gemeinden gesegnet wurde. In der Gemeinde, der Zeitschrift der Gemeinde, in den letzten Nummern wurde von einem Wilhelm Weist berichtet, ein Pionier des Glaubenslebens. Heute noch las ich den Satz, heute Morgen noch, er konnte während seines 40-jährigen Wirkens 2000 Menschen circa der Gemeinde hinzutun. Und wie sieht das heute aus? Von Solzhenitsyn, glaube ich, wird berichtet, oder er berichtet, dass Inhaftiertsein der Christen brachte Christus nicht zum Schweigen, sondern bewirkte ein neu ins Gespräch kommen des Namens und des Evangeliums von Jesus Christus. Da bleiben einige Fragen bei mir offen. Gerade haben wir gesungen, hier ist Grund zur Freude. Auf der anderen Seite sehen wir, Christus offenbart sich dort, wo Leiden für ihn geschieht. Und im Nachfolgenden, es ist nur eine Frage von vielen, die offen bleiben, wollen wir ein wenig hier mal drauf eingehen. Und ich hoffe, dass uns einige Gedanken dazu doch klar werden. Und dazu lese ich aus dem hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, einige Verse. Jesus redete, solches redete Jesus und hob seine Augen auf gen Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, auf dass dich der Sohn verherrliche, wie du ihm Macht gegeben hast über alles Fleisch, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und vollendet das Werk, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche mich, du Vater, bei dir selbst mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Die eben verlesenen Bibelworte aus dem Johannesevangelium sind die Eingangsworte in das hohe priesterliche Gebet unseres Herrn und Heilandes. Sie sind damit aber auch die Eintrittsworte Jesu in seine Passion. Jesus schließt mit diesem Gebet die Zeit seines Wirkens auf dieser Erde ab. Und wenn ich seines Wirkens sagte, so wird ganz besonders im Johannesevangelium deutlich, dass Jesus nie von sich selbst auswirkte, sondern immer in voller Übereinstimmung mit seinem Vater, dem allmächtigen Gott. Jesus tritt nun in seinem Leben auf dieser Erde in eine Phase ein, in eine andere Phase, in einer Phase, in der andere an ihn handeln werden. Er weiß das und er lässt das geschehen. Jesus wird nun sehr deutlich zum Lamm Gottes. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, so heißt es in Johannes 1. Er lässt an sich handeln und ist seinem Gottesauftrag gehorsam bis zum bitteren Tod am Kreuz von Golgatha. Und nun tritt Jesus vor dieser Zeit noch einmal im Gebet mit seinem Vater für die Seinen ein, damit diese den Kampf, den nachfolgenden Kampf des Glaubens auch bestehen. Dieses Gebet Jesu steht zwischen den Abschiedsreden unseres Herrn und seiner Gefangennahme. Eigentlich finden wir den gleichen Aufbau auch in den anderen evangelistischen Aussagen, sei es Matthäus, Markus oder auch Lukas. Johannes verzichtet, entgegengesetzt den anderen, in seiner Wiedergabe dieses Geschehens, wie eigentlich immer in seinem Evangelium, auf die Wiedergabe von Einzelheiten der Situation, wie Ort, wie Zeit, wie Ablauf und Personenschilderung, um das Entscheidende in den Mittelpunkt zu stellen, nämlich Jesus und hier an dieser Stelle das Gebet Jesu. Man kann hier fast von einer gebeteten theologischen Lehre Jesu sprechen. Der erste Teil, der sich ausschließlich mit dem Vater und dem Sohne, mit dem allmächtigen Gott und seinem fleischgewordenen Sohn beschäftigt und zeitlich in das Passionsgeschehen rast, steht in den gerade verlesenen Versen 1 bis 5. Der zweite Teil von den Versen 6 bis 19 beinhaltet vorrangig die Bitte Jesu um seine damaligen Jünger für die Zeit des Alleinseins dieser Jünger bis zur Gründung der ersten Gemeinde, besser gesagt bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten. Im dritten Teil bittet Jesu vor allen Dingen für die Menschen, die durch die Jünger und deren Verkündigung bis in die letzte Zeit hinein zum Glauben kommen. Zeitlich reicht dies von der Annahme des Evangeliums bis zum Schauen der Herrlichkeit. Das Verhalten Jesu, sein Gebet, hier von Golgatha ist für logisch ausgerichtete Denker nicht verständlich. Für solche Leute ist das Verhalten Jesu ein Fantasietraum, eine Utopie. Jesus, der um seine Gottessohnschaft weiß, bittet hier im Angesicht seiner kommenden Leiden seinen Vater für seine Jünger. Er bittet für sie, weil er in prophetischer Gottesschau weiß, wie schwer es einmal seine Jünger haben werden. Und gleichzeitig bittet er um seine Verherrlichung. Aber nicht seiner selbst wegen, sondern damit sein Vater verherrlicht werde durch ihn. In diesem Moment ist er ganz Gottessohn. Und schon einige Stunden später bittet er seinen Vater ganz menschlich: Vater, wenn möglich, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ja, er ruft sogar aus: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er, der Gottessohn, war nun wieder ganz Mensch. Um wie ein Mensch zu leiden, zu empfinden, zu sterben mit Schmerzen. Logik? Nein. Geheimnis. Geheimnis Gottes. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, der in bitteren Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah. Das Geheimnis des Gerichtes über aller Menschen Schuld. Das Geheimnis neuen Lichtes durch des Vaters ewiger Huld. So sagt Bodo Schwink. Für Jesu Jünger, für seine gläubige Nachfolgerschar wird sich dieses Geheimnis ganz sicher einmal lösen. Bruchstücke dieses Geheimnisses erfahren wir immer wieder bei geisterfüllter Wortbetrachtung, bei geisterfüllten Gottesdiensten. Auf einem Kalenderblatt von längerer Zeit aus dem Lukas-Evangelium wurde dort über die Auferweckung des Jünglings von Nain berichtet. Der Ausleger dieses Berichtes schrieb, und ich zitiere wörtlich, Gott hat sein Volk in Jesus besucht. Das ist der springende Punkt. Genau das soll deutlich werden, auch für uns. Hinter diesem Jesus steht Gott selbst. In Jesus begegnet uns Gott. Wenn Jesus redet, spricht Gott zu uns. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Soweit der Ausleger. Vielleicht verstehen wir aus diesem Blickwinkel auch die Bitte Jesu in seinem Gebet. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche, dann etwas besser. Die Geschichte dieser Welt steht in allen Dingen voll unter dem Fahrplan Gottes. Alle Menschen, die Gläubigen, auch die Gottlosen. Wir alle, ob einzeln oder Nation, sind letztlich an dem Fahrplan Gottes gebunden. Wer das begriffen hat und sich mit seinem Herrn eins weiß, ist dann nicht mehr so sehr ängstlich um die Stunden seines Lebens besorgt. Damit wird hier keine Behauptung aufgestellt, dass Christen grundsätzlich keine Angst kennen. Sondern es wird klar gesagt, dass auch in der Angst der Christ weiß, ich bin geborgen in den Händen meines Gottes. Auch Jesus unterstand dem Fahrplan seines Vaters in seiner Stunde, in der Zeit seiner Passion, seines Leidens. Er wusste, dass er göttlichen Ursprungs ist, da und um die Notwendigkeit seiner Stunde. Er wusste, dass sein ganzes irdisches Leben auf diese Stunde hin ausgerichtet war. Johannes sagt vorher einige Male, sie konnten ihm nichts tun, niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Die nun gekommene Stunde der Passion Jesu wird bei Johannes jedoch nicht wie bei den anderen Evangelisten unter dem Stichwort der nun beginnenden Leidenszeit gesehen, sondern unter der beginnenden Verherrlichung Jesu. Die Zeit ist gekommen, dass des Menschensohn verherrlicht wird. Nicht die Zeit nach der Passion, die Zeit der Auferstehung, die Zeit der Erhöhung, der Himmelfahrt sieht Johannes als Verherrlichung, sondern die Zeit des Leidens. Sind hier nun widersprüchliche Aussagen der Evangelisten? Sind hier nun bereits die ersten Anfänge konfessioneller Unterschiede gelegt? Nein, denn das eine schließt das andere ja nicht aus. Erst in der Gestalt des Leidens kann sich Jesu Herrlichkeit wirklich offenbaren. Denn in diesem Leiden kommt der Vater, kommt Gott zu seiner Ehre. In diesem Leiden offenbart sich einerseits der Gehorsam Jesu gegen den Vater, andererseits geschieht hier die Versöhnung mit den Menschen in der Vollendung der göttlichen Liebe. Anders als im Gehorsam und in der Versöhnung wird Gott nicht geehrt und wird Gott auch nicht verherrlicht. Wird Gott verherrlicht? Wird Jesus verherrlicht? Denn Gott und Jesus gehören untrennbar zusammen. Das ist eine Wiederholung, ich habe es schon mal gesagt. Paulus schreibt im Philipperbrief, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Welcher? Ob er wohl in göttlicher Gestalt war, nahm er es nicht als einen Raub Gott gleich zu sein, sondern er äußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes, des Vaters. Deshalb bittet Jesus zu Beginn seiner Passion: Vater, verherrliche deinen Sohn. Er weiß, dass der Vater durch sein Leiden verherrlicht wird, und er sagt Ja dazu. Durch sein Leiden wurde Christus verherrlicht, und in dieser Verherrlichung zieht Jesus seine Nachfolger, seine Gemeinde mit hinein. Das heißt ihn auch, er zieht sie doch mit in sein Leiden. Wenn wir nun meinen, das ist eine düstere Prognose, die nicht in unsere heutige Zeit passen, das ist kein frohmachendes Evangelium, das widerspricht dem Freut euch, freut euch, freut euch, wie wir es in der letzten Strophe des Liedes vorhin gesungen haben, 3 oder 4 Mal betont. Das ist Schwarzmalerei, dann kann ich euch nur empfehlen, einmal die Briefe des Apostels Paulus zu lesen und auch die Apostelgeschichte selbst. Hier heißt Leiden nicht nur Verfolgung erdulden, heißt nicht nur gefoltert und soll getötet werden, um unseres Herrn willen, obwohl es hier sehr, sehr deutlich ist. Nein, soweit geht es im täglichen Leben bei uns nicht. Wir aber werden immer wieder kleinen Leiden im Namen Jesu unterworfen. Dem täglichen Bekennen und dem Ausleben eines Lebens, wie es Christus von uns fordert. Sagen wir einfach mal für Leiden Belastungen für uns. Und so habe ich mich gefreut, als mir Behrend vorhin sagte, wir waren gestern auf der Straße. Etwas, was lange fällig war. Wir haben gehört im Evangelium, da sind die Brüder zig Kilometer von Rebsold bis hierher gelaufen, um einen Gottesdienst zu machen. Ich stelle in diesem Fall an mich und auch an uns alle die Frage, wer wäre heute von uns dazu bereit? Manchmal ist es nur die Aufgabe unseres eigenen Ichs. Doch weil wir nicht bereit sind, dieses zu tun, wird unser Herr nicht verherrlicht. Und somit auch seine Gemeinde nicht. Er zieht sie ja mit hinein in seine Verherrlichung. Deshalb auch die Lehre in unseren Gemeinden. Deshalb manchmal auch kein Wachstum in unseren Gemeinden und auch kein Wachstum im Glauben. Ich zitiere wieder Bodelschwick. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha. Die begnadigte Gemeinde sagt zu Christi wegen Ja. Ja, wir danken deine Schmerzen. Ja, wir preisen deine Treue. Ja, wir dienen dir vom Herzen. Ja, du machst alles neu. Und hier bin ich mir nicht so ganz sicher, ob wir das alle so von Herzen bejahen und erst recht tun. Wir sind nicht mehr bereit zu dienen, nicht bereit zu opfern, sei es Zeit, sei es Belastungen, die wir erfüllen wollen. Deshalb können wir auch gar nicht so richtig wissen, dass in der Erfüllung eines solchen Tuns wahre Christusfreude liegt. Das Leben mit Christus im täglichen Leben ist die Nüchternheit, ist die Realität und die bleibende Freude des dann folgenden Glaubens. Nicht ein emotional hoch, himmelhoch jauchzendes Glücksgefühl einer Situation, die bald vergeht. In Matthäus 11 steht: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Welch eine frohmachende Einladung. Aber jetzt hört es ein bisschen anders. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Joch war etwas, was auf den Schultern getragen wurde, was die Ochsen vor dem Kopf hatten, um zu ziehen, um Arbeit zu verrichten. Aber er beruhigt wieder, unser Heiland, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Aber sie ist da. Und sie erfüllt uns mit Freude, wenn wir sie wirklich angehen und des Herrn Kraft auch erledigen. Er legt uns Belastung auf, aber er hilft uns auch. Und noch ein letztes. Was heißt nun nach Johannes ewiges Leben? Wir müssen eine solche Frage sicher von der Zeit her beantworten. Ewiges Leben, ewiges Leben ist das Leben nach dem Tode. Für Johannes ist dieser Zeitbegriff völlig zweitrangig. Für Johannes ist ewiges Leben nicht das Leben nach dem Tode allein, sondern bereits das Leben mit Gott und seinem gesamten Jesus Christus auf dieser Erde. Er setzt ewiges Leben gleich Erkennen Gottes und seines Gesamten. Vers 3 sagt: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den wahren Gott, den allein wahren Gott, erkennen und den, den du gesandt hast. Um dies nun zu verstehen, müssen wir uns mit dem biblischen Begriff Erkennen befassen. Wir verstehen unter Erkennen Begreifen. Ich kann manches begriffen haben, ohne eine innere Verbindung mit dem Erkannten eingegangen zu haben oder ohne eine innere Verbindung mit dem Erkannten zu haben. Ich als Techniker weiß, dass ich mit dem Pythagoras und mit dem Euklid oder mit den Winkelfunktionen eine Menge Aufgaben lösen kann. Ich habe das begriffen, aber ich habe deswegen doch keine Verbindung damit eingegangen. Das damalige Erkennen meint ein ganz anderes Erkennen. Adam erkannte sein Weib. Das heißt, mit dem Erkennen anerkannte er sie auch. Im biblischen Sinn ist Erkennen unlöslich mit Anerkennen verbunden. Erkennen ist also nicht eine Sache der Vernunft, sondern ein sich vertrauendes Aufeinander einlassen dessen, was man erkannt und anerkannt hat. Erkennen ist identisch mit Glauben. Erkennen ist also nur möglich, wenn man zu einer totalen Lebensbereitschaft, zu einer totalen Gemeinschaft mit dem Erkannten bereit ist. Das Zentrale des ewigen Lebens ist für Johannes bereits die totale Lebensgemeinschaft mit Gott in seinem Sohn Jesus Christus schon hier auf dieser Erde. Watchman Nee, von dem bekannt ist, dass er als junger Student nach seiner Bekehrung bei einer Evangelisation sein Studium aufgab, um sich ganz dem Aufbau von Gemeinden in China in den 30er Jahren zu widmen, gibt seine Gedanken zu einer totalen Lebensgemeinschaft so wieder. Seinen Sohn erkennen. Gott sucht nicht nach dem, was ihr in euch selber besitzt. Auch nicht nach dem, was ihr in euch selber tun könnt. Er sucht nach seinem Christus. Er sucht nicht nach einer zur Schaustellung meiner Christusähnlichkeit, sondern nach einer Offenbarung seines Christus in mir. Gott sucht also nicht mein Ich. Gott sucht Christus in mir. Im Brief an die Galater, im 2. Kapitel, im 20. Vers, legt Paulus diese Gedanken so aus. Und nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Johannes schreibt im Kapitel 3, im 30. Vers, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Eine Abnahme des eigenen Ichs bei einem Wachstum in Jesu wünsche ich euch, wünsche ich mir, denn dazu hat uns Jesus erlöst, für immer und für ewig. Die Abnahme des eigenen Ichs führt auch zur Aufgabe des eigenen Ichs, führt zur Erkennung, auch zum Erkennen der Fehler und somit zur Buße, führt zur Erneuerung in Gemeinde, bei euch und auch bei mir. Und das wünsche ich euch und mir. Amen.